Wir hören uns schon einmal den Predigttext an, um den es heute gehen soll. Und zwar machen wir weiter in unserer Offenbarungsreihe. Das ist jetzt das dritte Sendschreiben, mit dem wir uns beschäftigen. Und zwar geht es heute darum, dass Johannes die Worte empfängt und es um die Gemeinde in Pergamus geht. Ich lese die Verse 12 bis 17 aus der Schlachter Übersetzung. Sendschreiben an die Gemeinde von Pergamus. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe: Das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Auch ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt.
Lasst uns zu Beginn der Predigt gerne nochmal beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Unser Vater, lehre uns das, was wir noch nicht wissen. Gib uns das, was wir noch brauchen und mach uns zu den Menschen, die wir noch nicht sind. Amen. Wann wurde der erste Computer dieser Welt erschaffen? Wann gab es den? Ich frage mal den Spezialisten, das ist direkt hier vorne. Ja, Mensch, grob. In den 40er Jahren wurde der erste Computer. 40er Jahre, welches Jahrhundert? Des letzten Jahrhunderts. Der ungarische Hofbeamte Wolfgang von Kempelen entwickelte im Jahre 1769 den sogenannten Schachtürken. Der Schachtürke war eine Kommode, da saß eine Puppe mit orientalischen Gewändern und die Arme bewegten sich mechanisch und bewegten quasi wie von Geisterhand die Schachfiguren. Und das hat die Leute damals, also orientalisches Gewand, deswegen Schachtürke, so hat er ihn genannt. Und der war da am Hofe der österreichischen Kaiserin Maria Theresia und deswegen entwickelte das Ganze auch so eine gewisse, ja, gewisses Aufsehen, nicht über Social Media. Es war ein bisschen langsamer vielleicht als heute das gewesen wäre, aber nichtsdestotrotz faszinierte das Ganze das europäische Publikum über ein Jahrhundert hinweg. Sogar Napoleon Bonaparte und Friedrich der Große spielten eben gegen diesen Schachtürken und dieser gewann tatsächlich diverse Partien. Wir befinden uns heute in dem Sendschreiben, das wir betrachten wollen, auch wieder in der Türkei. Von daher passt der Bezug so. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Wir haben die ersten Sendschreiben gehört, und zwar an Ephesus und an Smyrna. Und heute sind wir in Pergamus oder Pergamon, und wir gehen quasi zur nächsten Gemeinde. Der Johannes, der das die Offenbarung ja geschrieben hat oder aufgeschrieben hat, der geht die Gemeinden quasi von Süden nach Norden ab, also erstmal der Küste entlang und dann wieder von Norden nach Süden runter. Als nächstes kommt dann Thyatira, Sardes und so weiter. Und wir befinden uns jetzt sozusagen in der nördlichsten dieser sieben Gemeinden in Pergamon. In seinen Briefen geht Johannes immer recht ähnlich vor. Er hat immer einen recht ähnlichen Aufbau in diesen ganzen Sendschreiben. Vielleicht ist euch das bei den ersten beiden schon aufgefallen. Vielleicht könnt ihr das bei den nächsten dann auch nochmal überprüfen. Zuallererst wird der sogenannte Engel der Gemeinde angeschrieben. Anschließend stellt sich der Absender vor. Das ist immer Jesus. Wir werden es gleich sehen, wie er sich bei uns vorstellt. Oder haben es ja vorhin schon gelesen in dem aktuellen Sendschreiben. Dann gibt es Anerkennung und Lob und direkt im Anschluss dann Kritik oder Tadel. Ist nicht in allen gleich, manchmal gibt es nur Lob, manchmal gibt es nur Tadel, aber so ist der Aufbau. Und wenn auch Kritik geäußert wurde, dann gibt es, ist es verbunden mit einem Aufruf zur Buße und einer Gerichtsandrohung dann auch noch. Und abschließend sind dann noch kurze Überwinderworte niedergeschrieben. Also wer überwindet, heißt es da immer. Ja, und all das ist in unserem Text heute auch wiederzufinden. Wir gucken uns das gleich Schritt für Schritt mal an. Aber bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich nochmal wiederholen, was wir auch in den letzten Gottesdiensten schon gesagt haben. Das sind Sendschreiben an wirklich spezielle Gemeinden. Die gab es wirklich und die sind, berücksichtigen die jeweilige Situation in dieser Gemeinde. Also das, was hier geschrieben ist, passt eins zu eins auf die damalige Gemeinde in Pergamon. Jetzt war es aber ja so, dass diese gesamte Offenbarung ja an alle Gemeinden geschrieben wurde. Das heißt, alle konnten auch lesen, was an die anderen Gemeinden geschrieben wurde. Das heißt, es ist kein exklusives Schreiben nur an diese Gemeinde in Pergamon, sondern jeder konnte sich da auch das rausziehen, was für seine Gemeinde vielleicht auch noch passte. Und genauso wollen wir das auch verstehen, genauso verstehe ich das auch, dass wir sind nicht die Gemeinde in Pergamon, das ist schon klar, aber wir sind die Gemeinde in Kredenbach und wir sind eine Gemeinde Christi in Kredenbach. Und deswegen können wir aus diesem Sendschreiben, obwohl es an Pergamon geschrieben ist, doch das ein oder andere lernen, wenn wir oder weil wir in ähnlichen Situationen sind wie die angeschriebenen Brüder und Schwestern. Wir können also als Gemeinde etwas lernen, für unser eigenes Glaubensleben etwas lernen. Und dazu möchte ich uns und euch einladen. Wenn wir vorne beginnen, schreibt Johannes in dem ersten Vers, dass er das dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibt. Und das Wort, was hier steht für Engel, bedeutet Bote. Und hier scheiden sich dann schon ein erstes Mal die Geister. Ist damit jetzt ein wirklicher Engel gemeint, also ein Engelswesen gemeint, oder ein menschlicher Bote? Es gibt verschiedene Ausleger. Wie gesagt, die einen sagen das eine, die anderen sagen das andere. Ich tendiere dazu, mit die Argumente, die ich gelesen habe, sprechen für mich eher dafür, dass es sich um einen, ja, ich sage mal, den Ältesten der Gemeinde oder den Repräsentanten der Gemeinde handelt. Das ein Argument kann dazu sein, naja, es ist schon ein recht ungewöhnlicher Weg, den Gott gewählt hat. Also von einem, Gott sagt es einem Engel, der Engel sagt es dem Johannes, der Johannes schreibt es auf, gibt das wieder einem Engel und der wiederum gibt es einer Gemeinde. Das hätte man irgendwie auch abkürzen können. Aber das ist vielleicht auch ein zu menschliches Argument. Letztlich hat Gott da seine eigenen Wege und kann das natürlich machen, wie er das für richtig hält. Und im letzten Ende ist es auch nicht wirklich relevant. Wichtig ist, dass die Botschaft angekommen ist. Und das ist sie. Und sie ist aufgeschrieben in der Bibel, sodass sie auch nach wie vor Gültigkeit hat. Das heißt, der Bote, ob es jetzt ein Engel war oder ein Ältester, der hat seinen Job getan. Gucken wir auf den Absender dieses Schreibens. Ich habe es vorhin gesagt, es ist eindeutig Jesus. Und er beschreibt sich selbst als das sagt, der das zweischneidige Schwert hat. Die Selbstdarstellung soll immer die Legitimität des Geschriebenen zusätzlich auch nochmal unterstreichen. Also alle sieben Selbstvorstellungen in den sieben Sendschreiben sind unterschiedlich, beziehen sich immer eigentlich relativ direkt auf auch in der Offenbarung getätigte andere Aussagen oder Beschreibungen, die direkt auf Jesus passen, sodass man das klar auch identifizieren kann mit Jesus Christus selbst. In unserem Fall ist es eben das zweischneidige Schwert. Und wir müssen eigentlich nur wahrscheinlich bei euch in der Bibel eine Seite zurückblättern, ein Kapitel zurück. Da sehen wir nämlich in der Offenbarung 1, in den Versen 15 und 16, dass dort Johannes Jesus Christus beschreibt, wie er ihm gegenübersteht. Und er schreibt da unter anderem, seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, das waren ja die sieben Gemeinden, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Also eindeutig ist hier dann Jesus damit gemeint. Und mit diesem zweischneidigen, scharfen Schwert wiederum sind Jesu Worte gemeint. Die kommen nun mal aus dem Mund. Jesu Worte sind wirksam, sie sind bedeutend, sie sind relevant für uns und sie sind entscheidend für die Menschheit. Denn durch sein Wort schuf er die Welt. Es hat schöpferische Kraft. Durch sein Wort bringt er Errettung, weil es Menschen zur Umkehr führt. Denkt da zum Beispiel mal an die Emmaus-Jünger. Ihr kennt die Geschichte höchstwahrscheinlich, aber die Emmaus-Jünger waren ja auf dem Weg nach Emmaus, deswegen heißen sie ja so, nachdem Jesus gekreuzigt wurde. Sie waren in Trauer, sie wussten nicht, wie es weitergeht, weil sie dachten, Jesus sei tatsächlich verstorben. Und dann gesellte sich ein Mann zu ihnen, der Jesus war, den sie aber nicht erkannten. Und er wollte sie jetzt aufmuntern und ihnen zeigen, okay, hey, ihr braucht nicht traurig sein, ich bin auferstanden. Und wie macht er das? Er macht es nicht, indem er ihnen seine Hände zeigt, seine Füße zeigt, seine Mahnmale zeigt, sondern er macht es auf folgende Weise. Wir lesen in Lukas 24, Verse 25 bis 27. Er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Also er versucht sie dadurch zu überzeugen, dass er mit ihnen quasi die Bibel liest oder zumindest die Bibel auslegt, die Worte Gottes auslegt. Und warum macht er das? Ich denke, er wollte bei den Jüngern einen echten, einen tiefgründigen Glauben erwecken. Er hätte ihnen auch die Wunden zeigen können, dann hätten sie ihm auch erstmal geglaubt, aber ich glaube, es wäre nicht so tiefgründig gewesen, weil die Erinnerung daran verblasst. Wenn sie das bezeugen hätten wollen, dann hätten sie, vielleicht wären sie vielleicht als unglaubwürdig dargestellt worden und sie hätten vielleicht sogar selber irgendwann gezweifelt, aber dadurch, dass diese Worte eine so tief gewurzelte Überzeugungskraft entfaltet haben, hat er das nachhaltig gemacht. Also er hat sie nachhaltig überzeugt, dass er der Auferstandene ist und dadurch konnten sie auch viel, viel besser dann ihren Glauben wiederum gegenüber anderen vertreten, auch wenn irgendwie Zweifel aufkamen. Jesu Worte sind eben die Grundlage für Predigten, denn durch Predigten kommen Menschen zum Glauben. Und wir überprüfen das nochmal an einer weiteren Textstelle, Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Aber Gottes Wort ist nicht nur schöpferisch, es ist nicht nur errettend und oder führt zur Umkehr, sondern es kann und wird eben auch richten und verdammen. Wir schauen uns dazu in der Offenbarung Kapitel 19 an. Die Verse 13 bis 15, da wird auch Jesus beschrieben und da steht, und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage und er wird sie mit eisernem Stab weiden und er tritt die Weinkelter des Grimms und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Und er hat die Autorität, die Ältesten der Gemeinde in Pergamon zu loben, aber auch zu kritisieren und zu ermahnen. Und das tut er im Folgenden auch, werden wir gleich sehen. Und in gleicher Weise hat er auch die Autorität und die Macht und die Bevollmächtigung und das Recht, uns und unserer Gemeinde zu sagen, was gut ist und was schlecht ist. Und wie in jedem Vers und jeder Predigt sollten wir einfach darauf achten, was ist jetzt für uns heute dran? Was möchte Jesus uns sagen mit seinem bevollmächtigten und autoritativen Wort? Jesus, ich habe es vorhin schon mal gesagt, beginnt mit Lob und ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit Angriffe von außen, der Thron des Satans. Wir lesen den Vers 13 in Offenbarung 2, dort heißt es, ich kenne deine Werke, also die Werke der Gemeinde, und ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Die Christen in Pergamon hatten es offenbar nicht leicht, denn sie wohnten, wie es hier heißt, dort, wo der Thron des Satan ist. Das ist schon eine ziemlich beeindruckende, aber auch furchteinflößende Aussage, der Thron des Satan. Wir schauen uns dazu mal die Stadt Pergamon etwas genauer an. Sie gibt es tatsächlich heute immer noch, sie heißt Bergama, hat ca. 72.000 Einwohner, wie gesagt etwas nördlicher von Izmir, also Smyrna, die da inzwischen deutlich größer ist, die Stadt. Aber zu der Zeit, in der die Offenbarung verfasst wurde, ungefähr 100 nach Christus, war Pergamon noch von ganz anderer Qualität. Pergamon war zu der Zeit die Hauptstadt der Provinz Kleinasien. Also die Römer hatten diese Stadt zu dieser Hauptstadt ihrer Provinz ernannt. Vermutlich auch deshalb, weil dort die Herstellung von Pergament erfunden und Pergament eben auch hergestellt wurde. Daher auch der Name. Es war also ein strategisches Produkt sicherlich und deswegen auch von so großer Bedeutung. Und es war eine strategisch wichtige Stadt in der Region. Und so tummelten sich dann auch ganz automatisch diverse Religionen, diverse heidnische Kulte etc. in dieser Stadt. Die Stadt war insbesondere durch griechische Mythologie geprägt. So stand in Pergamon ein Altar, der dem Zeus gewidmet war oder wo Zeus angebetet werden konnte, er war ihm geweiht. Und diesen Altar gibt es immer noch, den Pergamon-Altar. Der steht heute in Berlin. Sauber, sehr gut. Das Museum ist gerade geschlossen, wer da jetzt mal gerade hin will. Es geht gerade leider nicht. Das heißt leider. Es ist halt, wird irgendwie umgebaut. Also dort konnte Zeus, der oberste Gott der Griechen, angebetet werden. Es gab noch weitere Götter, wie es halt damals so war. Einen möchte ich noch rausnehmen. Das ist der Asklepios. Der ist vielleicht etwas weniger bekannt für die meisten von euch. Asklepios war der Gott der Heilkunst und der Medizin. Und er wurde als Mann dargestellt mit einem Stab in der Hand und um diesen Stab wickelte sich eine Schlange herum. Und es gab eben auch einen Tempel des Asklepios und es wurde überliefert, dass die Betenden dort sogar übernachten sollten. Sie sollten sich auf den Boden legen, sodass dann nachts die Schlangen über sie krochen, weil das irgendwie nochmal irgendwie heilende Wirkung hatte angeblich oder irgendwelche mystischen Bedeutungen. Kann man so machen, muss man jetzt nicht so machen. Der Stab, um den sich diese Schlange wickelt, den kennt ihr sicherlich. Gerade in ärztlichen Bereichen, an Apotheken, ich habe heute tatsächlich nur so eine kleine Tube bei uns im Schrank gesehen, da war dieses Zeichen auch drauf. Also das wird heute noch verwendet und stammt eben von diesem Gott Asklepios, dem Gott der Heilkunst. Der wurde eben dort auch stark angebetet. Und dann, es ist die Provinzhauptstadt, natürlich herrscht hier auch noch ein großer Kaiserkult. Wenn nicht in der Hauptstadt der Provinz, wo sonst? Gerd hat das in den letzten Predigten bereits beschrieben. Im Endeffekt sollten die römischen Kaiser als Gott gleich angebetet und verehrt werden. Und ja, dadurch sollte die römische Herrschaft legitimiert werden und Loyalität erzeugt werden für dieses System, was sie da aufgebaut hatten. Verweigerte man die öffentliche Anbetung, konnte eben die Todesstrafe drohen. Der Begriff Thron des Satans, war es jetzt eine dieser drei von mir genannten Religionen oder Religionsstätten im Einzelnen? War es die Gesamtheit? War es der physische Sitz des Satans tatsächlich, wofür ich jetzt keine Belege habe, aber es könnte ja tatsächlich so sein? Ich weiß es nicht. Man könnte sicherlich sagen, Zeus, okay, als der oberste Gott der Griechen, ist quasi der Gegenpol zu dem mächtigen Gott der Christen, den hat der Teufel dort installiert und deswegen, das könnte man es als Thron des Teufels bezeichnen. Asklepios mit seinen Schlangen ist jetzt auch nicht weit davon entfernt, da eine Verbindung zum Teufel hinzubekommen, der sich einer Schlange bemächtigt hat, um Eva und Adam zu verführen. Und auch der Kaiserkult war natürlich ein mächtiges Werkzeug des Teufels, um die Christen und das aufkommende Christentum damals klein zu halten. Zumindest hat er es versucht. Was es jetzt im Einzelnen war, kann ich euch nicht ganz genau sagen, das lässt die Bibel auch offen. Aber Fakt ist, und das möchte ich festhalten, diese Gemeinde war stark angefochten. Die war in starker Bedrängnis, eben weil so viel um sie herum passiert ist, was von anderen Regionen beeinflusst wurde. Und trotzdem haben sie ihren Glauben nicht fallen gelassen, sie haben Stand gehalten. Und das, obwohl, und das lesen wir hier auch, in einem Halbsatz sie ein Gemeindemitglied wohl hatten, den Antipas, der getötet wurde. Und der Zusammenhang macht es eigentlich sehr, sehr deutlich, dass dieses Gemeindemitglied hingerichtet wurde, weil er eben nicht abgewichen ist von seinem Glauben. Und das ist umso beeindruckender, dass die anderen Gemeindemitglieder, trotz dass sie das gesehen haben, dann weiterhin so standhaft geblieben sind. Jesus lobt das also ausdrücklich und die Glaubensstärke dieser Gemeinde ist sehr, sehr bemerkenswert und bewundernswert. Der Bibel ist es immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass es unsichtbare göttliche Mächte gibt, es aber auch unsichtbare teuflische Mächte gibt. Wir haben jetzt im Hauskreis darüber gesprochen, im Zusammenhang mit der geistlichen Waffenrüstung sagt Paulus ja in Epheser 6, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Der Teufel mit seinen Armeen, mit seinen dämonischen Mitstreitern hat nur dieses eine Ziel. Er möchte uns, er möchte Christen, er möchte Menschen von Gott wegbringen, abhalten. Hauptsache sie sind entfernt von Gott. Dazu ist ihm auch jedes Mittel recht. Und das Problem für uns ist dabei, dass die Angriffe des Teufels mal sehr, sehr offensiv und mehr sehr, sehr offensichtlich daherkommen können. Wir erkennen sie sofort und wissen, okay, das ist jetzt eine Attacke vom Teufel. Manchmal erfolgen sie aber auch still, leise und heimlich, sozusagen durch die Hintertür. Petrus sagt ja in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Löwe kann, wie gesagt, frontal angreifen. Der Löwe hat aber auch die Fähigkeit, seine Krallen zu verstecken, sich auf Samtpfoten anzuschleichen, vielleicht sogar noch sein kuscheliges Fell zum Schmusen anzubieten. Aber er ist immer noch ein Raubtier und seine Krallen sind immer noch da und er wartet nur auf den richtigen Moment, um sein Opfer eben zu verschlingen. Und das ist die Gefahr bei den Angriffen von außen, wo der Teufel wirklich alle Mittel nutzt und alles in Bewegung setzt, um das zu bekommen, was er gerne möchte. Für die Gemeinde in Pergamon war also klar, es galt zu prüfen, mit wem man auf welche Art und Weise zusammenarbeitet. Man hat sich ganz klar und deutlich von anderen Religionen, von anderen Lehren, von anderen Kulten abgewendet, um jegliche Vermischung direkt im Ansatz zu vermeiden. Sobald irgendwie der Glaube der Christen mit, weiß ich nicht, dem Asklepios irgendwie in Verbindung stehen würde, wäre es dann irgendwann nicht mehr zu trennen und das würde großen Schaden anrichten, weil nicht mehr Gott als der alleinige Gott irgendwie darzustellen wäre. Sie haben das offenbar ziemlich gut hinbekommen, deswegen lobt Jesus sie so sehr und haben das vor allem hinbekommen, trotz der bereits erwähnten Widerstände. Und auch wir als Gemeinde sind dazu aufgefordert, eben genau darauf zu achten, welche Einflüsse von außen auf uns einprasseln. Wir müssen immer wieder auch uns informieren, welche aktuellen Entwicklungen gibt es in dieser Welt. Wir können nicht nur Ohren und Augen zuhalten, sondern wir müssen auch sehen, was sind die diskutierten Themen dieser Welt und wie stehen wir denn dazu? Wie stehen wir zu Abtreibung, zu gleichgeschlechtlicher Partnerschaft, zu Sexualmoral oder was auch immer? Wir müssen entsprechend der biblischen Position oder die biblische Position dann prüfen und uns dann entsprechend verhalten. Aber auch wir als Christen, also das war jetzt die Gemeindesicht, auch wir als Christen als Einzelpersonen stehen eben vor der Aufgabe, den teuflischen Angriffen von außen zu entgegnen und zu entkommen. Und jeder Mensch ist anders und in jedem einzelnen Menschenleben gibt es unterschiedliche Lebensphasen. Das verändert sich dann auch teilweise. Als Jugendlicher musste ich mich fragen, welche Freunde sind die richtigen für mich. Ja, klar, muss man sich heute auch fragen, aber vielleicht damals noch eher, will man die coolen Mitschüler irgendwie als Freunde haben, wenn man sich aber von denen abwendet, weil sie einen von Gott wegziehen, dann kann es eben auch bedeuten, im Endeffekt, dass ich irgendwie als Außenseiter dastehe in meiner Klasse. Und im Erwachsenenalter kommen dann ganz andere Fragen auf mich zu. Fängt an mit der Partnerwahl, über vermeintlich kleinere Themen wie Steuerehrlichkeit, wie das Verhalten im Straßenverkehr, wenn die Kinder da sind, wie gehe ich in Erziehung mit ihnen um, wie verhalte ich mich, wenn das Thema Halloween, da haben wir jetzt ja auch eine schöne Aktion vor, wenn das so aufkommt. Kurzum, der Teufel lauert an jeder Ecke und es bedarf eines ständigen Wachsamseins, um seinen Angriffen zu entkommen. Ich denke, da kann jeder von uns noch an sich arbeiten, ich auf jeden Fall an mir. Und das ist das, was der Text uns mit dem Lob, was hier an die Gemeinde in Pergamon ausgesprochen wird, auch nochmal mitgeben möchte. Wir gehen einen Vers weiter einen Punkt weiter. Ich habe das überschrieben mit Intrigen von innen. Denn in der Gemeinde war tatsächlich dann nicht alles gut. Das, was sie gut gemacht haben, sind die Angriffe von außen abzuwehren. Aber wir lesen dann in den Versen 14 bis 16. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche hast, also solche in der Gemeinde hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Wobei, kurzer Einschub, dieser Nachsatz, was ich hasse, den habe ich jetzt tatsächlich in anderen Übersetzungen nicht wiedergefunden. Von daher lassen wir den mal außen vor, auch wenn es inhaltlich stimmt. Tue Buße, heißt es dann in Vers 16, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Da haben wir es wieder. Wie gut, dass wir vor nicht allzu langer Zeit uns mal mit dem Biliam beschäftigt haben, habe ich gedacht, als ich den Text nochmal gelesen habe. Also, dass ich jetzt nicht alles nochmal bis ins letzte Detail dazu aufdröseln müsste, weil das wird noch ein bisschen dauern, ehrlich gesagt. Aber wir müssen es uns nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen. Biliam, der vermeintliche Prophet Gottes, war zunächst von einem König der Moabiter, der Name ist Balak, der kommt ja auch in dem Vers hier vor, war er beauftragt worden und engagiert worden, damit er Gottes Volk verflucht. Gottes Volk war auf dem Weg nach der 40-jährigen Wüstenwanderung in das gelobte Land und immer wieder stellten sich ihnen Völker in den Weg und die schlugen sie militärisch mit einer überragenden Übermacht, weil Gott eben an ihrer Seite war. Sie wollten eigentlich niemanden angreifen, sie wollten eigentlich nur durchziehen, aber die Völker, durch die sie angegriffen wurden, die haben sie dann geschlagen. Und dieser Balak, der König der Moabiter, sah das und hat gedacht, ja, also die werden mich natürlich auch irgendwie platt machen und hatte Angst um seine Macht und sein Königreich und hat sich dann gedacht, naja, wenn ich sie von ihrem Gott trenne durch einen Fluch, durch einen mächtigen Fluch, dann kann das vielleicht geraten. Aber dieser Balak, der da engagiert war, der hat es nicht geschafft, einen Fluch gegen sie auszusprechen. Gott hat das nicht zugelassen. Das lesen wir ganz schön in den Begebenheiten, dass er es nie schafft, diesen Fluch tatsächlich auszusprechen, sondern im Gegenteil, diesen sogar in Segen umwandelt und umwandeln muss. Also er spricht sogar Segen über das Volk aus, anstatt sie zu verfluchen. Und der Balak, der Auftraggeber, war dann so entrüstet und so erbost, dass er ihn direkt weggeschickt hat, geh wieder nach Hause. Der Biliam wiederum hat das nicht auf sich sitzen lassen, hat dann sich selber eine List überlegt und hat gedacht, naja, verfluchen kann ich sie nicht, ich kann sie nicht von Gott trennen, indem ich irgendwie Gott von ihnen abwende, aber vielleicht kann ich es ja andersrum schaffen, dass ich das Volk von Gott trenne. Und so hat er dem Balak dann vorgeschlagen, das schwächste Glied der Kette quasi auszuwählen, nämlich die Israeliten, die Menschen. Und sie haben das wie folgt gemacht, sie haben quasi die fleischlichen Gelüste der Israeliten angesprochen und angepiekst. Sie haben zu einem Fest eingeladen, dort wurde Opferfleisch gegessen, was vorher den Göttern der Moabiter geopfert wurde. Und das haben die Israeliten dann mitgemacht und es endete eben in der großen Katastrophe, dass nämlich viele der Männer, auch viele der Frauen der Moabiter und Midianiter eben mitnahmen. Und ja, wie gesagt, Biliam hatte genau die richtige Schwachstelle sich ausgesucht, die fleischlichen Gelüste. Nach dem geselligen Essen endete alles in Unzucht, so nennt Gott eben außerehelichen Geschlechtsverkehr. Und Gottes Reaktion auf diese Taten, und dann will ich damit auch schließen mit dem Bericht aus dem Alten Testament, war aber verheerend. Der fand das nicht lustig, ganz im Gegenteil, er war sehr, sehr wütend. An diesem Tag wurden 24.000 Israeliten getötet. Und dann wurden dann auch noch die Midianiter und die Moabiter und Biliam selbst durch das Volk Israel in einem großen Kampf noch geschlagen. Also sehr, sehr große Auswirkungen, die diese kleine Verführung durch den Biliam, die vermeintlich kleine Verführung durch den Biliam dann letztlich hatte. Und es zeigt einfach, wie schwergewichtig dieses Vergehen war. Und es ist schon interessant, dass Gott diese große Sache mit dieser großen Auswirkung dann mit dem vergleicht, was hier in dieser Gemeinde passiert, mit den Vorgängen, die in der Gemeinde passiert sind. Innerhalb der Gemeinde gab es offenbar Christen, die einer Sonderlehre nachhingen und anhingen. Man nannte sie die Lehre der Nikolaiten. Wir haben dazu auch schon mal was gehört beim ersten Sendschreiben, nämlich von Ephesus. da wurde Ephesus gelobt, dass sie dieser Lehre eben nicht nachgegangen sind. Diese Sonderlehre, ja, die betonte offenbar zu sehr die Freiheit der Christen. Und zwar in dem Sinne, dass die Anhänger dieser Lehre ein zu ausschweifendes Leben nach oder führten und an diesem hingen und insbesondere ihr eigenes Vergnügen als Lebensinhalt sahen. Also sie haben letztlich, so ist zumindest die Vermutung, das Geistliche und das Körperliche getrennt. Solange ihr geistlich rein seid und auf Gott vertraut, könnt ihr mit eurem Körper machen, was ihr wollt. Das beschmutzt eure Seele nicht sozusagen. Und deswegen kam es halt zu diesen, wie das hier auch verglichen wird, zu diesen unzüchtigen Handlungen auch und zu diesem ausschweifenden Leben, was überhaupt nicht zu dem passt, was eben in der Bibel steht. Das ist ja ganz wichtig. Es gibt viele Bibelstellen, die dagegen sprechen. Das hat diese Sonderlehre aber geflissentlich ignoriert. Und die Gemeindeleitung hat es offenbar verpasst, konsequent gegen diese Strömung vorzugehen. Oder sie hat die Gefahr nicht gesehen oder sie war zu sehr mit den Angriffen von außen, die wir vorhin betrachtet haben, beschäftigt, dass sie gesagt haben, naja, das ist eher das kleinere Problem. Aber es war nicht richtig, das nicht anzugehen oder nicht anzusprechen. Was wir sagen können, Jesus hasste die Werke der Nikolaiten. Nicht nur, weil es hier in dieser Übersetzung von Schlachter auch schon drin steht, sondern auch in dem Bericht an die Epheser steht drin, ich hasse das Werk der Nikolaiten. Also da hatte Jesus es auch schon mal bezeugt, dass das etwas ist, was er nicht akzeptieren kann, diese Sonderlehre. Und entsprechend vergleicht er es ja hier auch mit dem, was Biliam getan hat. Und dann kommt, ich habe es vorhin schon angesprochen, wenn Kritik geäußert wird, dann wird in den Sendschreiben dann auch zur Buße aufgerufen, das tut er hier. Er sagt, tut Buße und der nächste Schritt muss dann eben sein, sich von diesen Menschen dann auch zu distanzieren oder zumindest von der Lehre zu distanzieren, mit den Menschen darüber zu sprechen. Wenn ihr weiter in unserer Gemeinde bleiben wollt, dann müsst ihr diese Lehre hinter euch lassen. Und wenn das nicht geht oder wenn sie das nicht einsehen, dann muss man dann auch, so wie es tut, Trennungsgespräche führen. Und sicherlich würden das keine einfachen Gespräche werden. Aber es erfordert viel kommunikative Arbeit, solche Dinge dann zu starten, auch gemeindeintern zu besprechen, warum es jetzt die richtige Lösung ist, sich von solchen Leuten dann zu trennen. Von außen betrachtet könnte man ja sagen, das ist aber sehr lieblos, was ihr da macht. Ihr schmeißt quasi Leute aus eurer Gemeinde raus. Aber es ist besser, eine verfaulte Kartoffel aus dem Kartoffelsack schnell zu entfernen, bevor die anderen Knollen eben auch davon betroffen werden und Schaden nehmen. Und ja, dieses Bild gilt natürlich auch für die Gemeinde. Und wenn sie nicht Buße täten oder Buße tun würden, dann würde etwas Ähnliches passieren wie bei Biliam, sagt Jesus hier. Wir lesen ja, dass Jesus Vergeltungsmaßnahmen in einer nicht genauer spezifizierten Art androht. Er sagt, ich komme über euch und werde gegen sie Krieg führen, also gegen diese Leute, die den Nikolaiten anhängen, mit dem bereits erwähnten Schwert meines Mundes. Ob er jetzt tatsächlich schon zu Lebzeiten in irgendeiner Form gegen sie vorgehen würde oder ob das bedeuten würde, dass sie dann nach ihrem Tod die Konsequenzen tragen müssten, das weiß ich nicht, aber klar ist, Jesus Christus toleriert es nicht, wenn wir seinem Wort, wenn wir der Bibel unsere eigenen Lehren, unsere Legenden, unsere Gesetze hinzufügen, egal wer es ist und egal was er vorher so Tolles und Kluges gesagt hat, das akzeptiert Jesus nicht und das toleriert er nicht. Und egal was es ist, wir dürfen einer solchen Lehre nicht auf dem Leim gehen. Und es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, auch als Gemeindeleitung darauf zu achten, aber auch als Christen, die wir für unser eigenes Heil verantwortlich sind, dass wir solchen Dingen eben nicht auf den Leim gehen. Und versteht mich da richtig, jede Gemeinde legt bestimmte Bibelstellen unterschiedlich aus. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier alle einer Meinung sind, wenn wir alle auf eine die gleiche Bibelstelle schauen. Das ist damit ja nicht gemeint. Das ist auch in jeder Gemeinde gleich. Also hat das tausendjährige Reich begonnen oder beginnt es erst, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt und dann beginnen die tausend Jahre? Das sind natürlich viele Fragen, die unterschiedlich gedeutet werden. Das ist hiermit nicht gemeint. Also das versteht bitte richtig. Es geht tatsächlich darum, dass falsche Lehren, die offenbar gegen Jesus stehen, gegen seinem Erlösungswerk entgegenstehen, verbreitet werden innerhalb der Gemeinde von Leuten, die wir als Christen anerkennen, die sich als Christen auch benennen. Und da müssen wir halt aufpassen, dass das nicht auf uns übergreift. Also als Beispiel, sobald die Auferstehung Jesu durch Menschen, die sich als Christen bezeichnen, relativiert wird, müssen wir ganz klar uns davon distanzieren. Sobald die göttliche Eingebung der biblischen Texte abgelehnt wird, müssen wir einschreiten. Sobald, ähnlich wie bei den Nikolaiten, zu sehr der Fokus auf die Freiheit der Christen gelegt wird, also wir können doch alles machen, solange wir Jesus nachher um Vergebung bitten, ist es doch egal, was wir tun. Dann müssen wir einschreiten. Und auch, wenn es jetzt um das Thema dieses irdischen Lebens geht, es gibt Christen, die sagen, nur wenn du Wohlstand hast in deinem Leben, dann glaubst du richtig, Wohlstandsevangelium, weil Gott hat uns ja den Segen versprochen auf dieser Erde. Wenn du nicht mit Wohlstand und mit Reichtümern gesegnet bist, dann glaubst du wohl nicht richtig. Auch dann ist das aus meiner Sicht eine falsche Lehre und da müssen wir uns von distanzieren. Es gibt viele Sachen, das kann ich jetzt gar nicht abschließend aufführen, bin ich auch gar nicht in der Lage zu, aber ich glaube, das soll uns einfach nochmal auch unseren Verstand schärfen oder unsere Aufmerksamkeit schärfen auf das, was so auf uns einprasselt. Wie gesagt, von außen, aber teilweise auch von innen, aus der Christenheit. Denn Jesus ist hier sehr, sehr klar und sehr, sehr drastisch mit seinen Worten. Wie gesagt, es soll uns wachrütteln, wir sollen uns hinterfragen. Und wenn wir sehen, da sind wir auf einem falschen Weg unterwegs, dann auch in die Buße zu gehen und mit echter Reue vor Gott zu kommen und diese Verbindung dann auch zu kappen. Warum also diese harten Worte in diesem Sendschreiben? Weil es sich lohnt. Denn wir kommen als Letztes dann noch schnell zu den Überwinderworten und Überwindungsworten, die Jesus an Pergamon richtet. Sie sind sehr spannend, wir haben sie vorhin ja schon einmal gelesen, sie sind aber auch etwas kryptisch, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob ihr das sofort verstanden habt, ich nicht. Ich lese nochmal vor, wer überwindet, schreibt er in Vers 17, dem werde ich von dem verborgenen Manna, das ist wichtig, nicht dem verbotenen, dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt. Also wer standhaft bleibt im Glauben, wer bei Jesus bleibt, wer sich nicht von externen Einflüssen, von internen Sonderlehren ablenken lässt, von Jesus Christus, der wird verborgenes Manna und einen weißen Stein erhalten. Was soll das heißen? Ich habe auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ich habe versucht, das irgendwie aufzudröseln. Das Manna haben damals, und wir sind wieder in der Wüste bei den Israeliten, das hat das Volk Israel von Gott erhalten, auf der Wüstenwanderung, weil sie waren in einer lebensfeindlichen Umgebung, da konnte man nicht täglich einfach so irgendwelche Äpfel vom Baum pflücken oder was auch immer. Sie brauchten Nahrung, weil sie durch die Wüste gezogen sind und Gott hat dafür gesorgt, indem sie Manna bekommen haben, das wie eine Art Brot auf dem Boden lag, jeden Morgen frisch und man konnte sich den Tagesbedarf holen und für das leibliche Wohl hatte Gott damit gesorgt. Und ich verstehe diese Verheißung, dass wir dieses verborgene Manna erhalten, als Hinweis auch auf Jesus Christus selbst. Er ist das lebendige Wasser, er ist derjenige, der uns die Ewigkeit jeden Tag neu, aber auch in der Ewigkeit dann immer wieder neu geben wird. Und seine Gnade ist jeden Morgen neu. Verborgen ist das Manna vielleicht deshalb, weil nur wir Christen es erkennen können. Denn die Welt ohne den Heiligen Geist kann das nicht erkennen, sie kann es nicht finden. Deswegen ist es vielleicht verborgen. Jesus kann dieses ewige Leben, kann dieses lebendige Wasser nur uns als Christen geben. Von daher ist es ganz wichtig, zu Jesus zu finden. Und ja, was soll das mit dem weißen Stein bedeuten? Ich biete euch folgenden Lösungsvorschlag an. In damaligen Gerichtsverhandlungen war es so, dass der Richter, wenn er seinen Gerichtsspruch äußern wollte, zwei Steine zur Verfügung hatte. Er hat dem Angeklagten entweder einen schwarzen Stein gegeben, dann wurde er verurteilt, oder einen weißen Stein, dann wurde er freigesprochen. Und das ist zumindest ein schönes Bild dafür, was es heißen könnte. Jesus Christus hat und wird dich freisprechen, trotz all deiner Schuld. Du sitzt eigentlich völlig zu Recht auf dem Anklagestuhl. du hast Schuld auf dich geladen und du hättest alles Recht und alle Berechtigung, diesen schwarzen Stein jetzt von ihm überreicht zu bekommen. Aber Jesus gibt dir trotz alledem den weißen Stein, weil er nicht nur der Richter ist, sondern auch gleichzeitig noch unser Erretter und derjenige, der uns reingewaschen hat. Wir dürfen dadurch in Ewigkeit bei Gott sein, reingewaschen, in reinen Kleidern, fern von allem Leid und allem Schmerz. Und das ist auch noch interessant, mit einem neuen Namen, der auf diesem Stein geschrieben steht. Vielleicht so eine Art Kosenamen, weil nur derjenige, der den Stein bekommt und derjenige, der den Stein übergeben hat, kennen diesen Namen. Also so eine Art Kosename. Ja, also haltet Stand, es lohnt sich, denn das verborgene Manna und der weiße Stein, so kryptisch es auch sein mag, hat eine tiefe Bedeutung, nämlich, dass wir von Jesus dann freigesprochen werden können, dass wir ewiges Leben haben können, wenn wir durchhalten bis zum Schluss und uns nicht abbringen lassen von ihm. Und zum Schluss möchte ich nochmal auf den Anfang der Predigt zurückkommen. Ich habe ja nach dem ersten Computer dieser Welt gefragt und euch von dem Schachtürken erzählt. Dieser Schachtürke war kein Computer. Es war in Wirklichkeit eine technische Illusion. Ja, der hat vorher diese Kommode aufgemacht, da waren verschiedene Zahnräder, verschiedene Hebel drin abgebildet und er sollte da zeigen, dass da irgendwie kein Hohlraum hinter ist. Es war aber so konzipiert, dass tatsächlich ein Hohlraum dahinter war und es saß ein Mensch, ich stelle mir vor, ein sehr kleiner Mensch, darin und der konnte mit einem ausgeklügelten System von Magneten und Hebeln tatsächlich diese Figur bewegen und dann die Schachfiguren führen, im 18. Jahrhundert damals schon. Und über eine magnetische Tafel wurde dann das Schachfeld dann auch ins Innere quasi gespiegelt, sodass er auch wusste, welchen Zug der Gegner gemacht hat. Von dieser Maschine oder von diesem Schachtürken soll wohl auch der Begriff, ich wurde getürkt, also manipuliert, gefälscht, es ist etwas gefälscht, etwas getürkt, kommen. Und ich fand es nochmal ein ganz gutes Bild für das, was wir vorhin gehört haben über den Teufel. Der Teufel möchte uns immer wieder vormachen, es ist doch gar nicht so schlimm, wenn du jetzt das machst. Es ist doch gar nicht so schlimm, wenn du jetzt dieses tust. Und uns dabei eigentlich immer weiter von Gott wegbringt. Und wir sehen immer nur diese Maschine, die da Schach spielt und wir sehen gar nicht, wer wirklich dahinter steckt, nämlich der Teufel, der da irgendwie versucht, seine perfiden Illusionen aufrechtzuerhalten und uns von Gott wegzubringen. Von daher meine Bitte und Mahnung nochmal an euch, lasst euch nicht türken vom Teufel, sondern, und das ist das, was ich uns ganz zum Schluss noch mitgeben möchte, haltet euch lieber an den Antipas, den wir vorhin auch gesehen haben. Der Antipas hat sich nämlich nicht türken lassen. Der Antipas war ein Märtyrer, der definitiv dieses verborgene Manna, von dem wir gehört haben, und auch diesen weißen Stein erhalten wird oder schon erhalten hat, je nachdem, wie man fragt. Und das ganz Wichtige an diesem Vers, in Vers 13, ist, dass Jesus ihm ein Prädikat ausspricht. Er war ein treuer Zeuge. Er war ein treuer Zeuge, der sich nicht hat türken lassen, ergänze ich noch. Und das darf doch auch ein Anspruch für uns sein, dass wir uns als treue Zeugen verstehen, dass Jesus über uns auch mal sagen kann, er oder sie war ein treuer Zeuge und hat den Angriffen des Satans sich erwehrt, seien sie nun von innerhalb oder von außerhalb der Gemeinde. Und damit möchte ich gern schließen und noch ein Gebet zum Abschluss sprechen. Himmlischer Vater, Jesus Christus, danke, dass wir von dir lesen durften und danke, dass du uns Lob mitteilst über die Bibel, aber auch Kritik, und ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder uns hinterfragen, was wir tun, was wir gerade falsch machen, was wir gerade gut machen, wo wir uns verbessern können, und dass wir da diese Gelegenheit, diese Ansprache von dir durch den biblischen Text dann auch beim Schopfe packen und unser Leben dann zu ändern. Ich bitte dich, dass wir mit Buße vor dich kommen, wo wir genau wissen, dass wir etwas falsch machen. Und ich bitte dich, dass wir uns da ändern lassen, dass wir nicht dem Teufel auf den Leim gehen, dass er uns nicht manipulieren kann, dass wir immer sehen, wo er am Werke ist, sodass wir dem entgegentreten können, dass wir den Mut haben und keine Angst davor haben, uns gegen ihn zu stellen und gegen diese Angriffe zu kämpfen. Danke, dass du dort dabei an unserer Seite bist und danke, dass du mit deinem Geist und auch mit deinem Wort mit uns kämpfst gegen den Teufel. Ich möchte dich bitten, dass du uns als Gemeinde dabei unterstützt, aber auch jeden Einzelnen in seinem täglichen Glaubensleben. Amen.